Cube Talks, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Merseburg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cube Talks. Ich bin Vanessa Seber vom Forschungsmarketing der Hochschule Merseburg. Heute sprechen wir wieder über ein Forschungsprojekt aus dem Fachbereich SMK. Das steht für Soziale Arbeit, Medien, Kultur. Wir sprechen heute über das Forschungsprojekt BESPA. Auch dazu habe ich wieder eine Expertin ins Studio eingeladen, das ist Johanna Licht. Hallo Johanna, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und uns über das Projekt berichten wirst. Stell dich doch gerne kurz vor.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin Johanna Licht, ich bin Mitarbeiterin im Forschungsprojekt BESPA und bin da wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe hier an der Hochschule auch den Bachelor Soziale Arbeit gemacht und den Master in angewandter Sexualwissenschaft und bin seit Projektbeginn dabei.
Danke für die Vorstellung. Schön, dass du hier bist. Bevor wir jetzt gleich in das Thema einsteigen und hören, worum es sich bei dem Forschungsprojekt BESPA handelt, folgen zunächst unsere Cube Facts. Das sind unsere schnellen Fakten zum Staunen und Begeistern, die heute vielleicht auch nachdenklich machen. Wusstet ihr das?
Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz neben der Beratung auch die sogenannte Sexualaufklärung als Aufgabengebiet haben.
Dass laut des Statistischen Bundesamtes während der Pandemie die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche insgesamt weniger geworden sind. Dass Jugendliche laut der JIM-Studie, das steht für Jugend, Internet, Multimedia, 241 Minuten täglich im Internet verbringen und die App TikTok von den 12- bis 15-Jährigen immer häufiger genutzt wird.
Dass laut der aktuellen Jugendsexualitätsstudie das Internet die wichtigste Informationsquelle für Jugendliche zu sexuellen Themen ist und in schulischer sexueller Bildung die Themen Sexualität in Medien und Pornografie selten besprochen werden.
Nach diesen nachdenklich machenden Fakten steigen wir jetzt also in das Thema ein. Das Forschungsprojekt heißt BESPA. Johanna, wofür steht das und was verbirgt sich dahinter?
Ja, ist ein sehr sperriger Begriff, den wir gut abgekürzt haben zu BESPA. Ausgesprochen oder ausgeschrieben wäre es Schwangerschaftsberatung und sexuelle Bildung während der Covid-19-Pandemie aus Sicht von Beratungsfachkräften und Sexualpädagoginnen.
Wirklich ein langer Titel. Ich verstehe, warum man das abkürzen muss. Kannst du uns sagen, von wem das Projekt gefördert wird? Vielleicht auch, wer zum Projektteam gehört, sodass wir so ein bisschen so den Faktenrahmen sozusagen haben.
Genau, wir sind gefördert oder finanziert von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der BZGA, und haben im Juli 2020 begonnen mit dem Projekt, erst als Pilotprojekt. Und durch mehrere Projekterweiterungen sind wir jetzt bei der Laufzeit bis Juni 2023, also Mitte nächsten Jahres. Und die Leitung hat Professor Maika Böhm und wir sind im Moment 6 Mitglieder im Team. Und genau, das hat sich während des Projekts immer auch weiter erweitert mit den Projekterweiterungen und den Erweiterungen der Forschungs-Foki. Und das Projekt ist ausschließlich an der Hochschule angegliedert. Ja, erstmal soweit.
Ja, cool, danke. Da haben wir schon mal ungefähr eine Vorstellung von dem Projekt. Kannst du uns sagen, woher der Impuls speziell für diese Forschungsfrage oder für das Forschungsthema kam und vielleicht auch, was das Ziel ist, was soll erforscht werden mit dem Projekt BESPA?
Mhm. Wir haben, habe ich vorhin ja schon gesagt, als Pilotstudie im ersten Pandemiejahr gestartet, weil, wenn wir uns zurückerinnern an den Start der Pandemie, das ist ja eine sehr universelle Erfahrung, die wir gemacht haben als irgendwie Gesellschaft oder auch weltweit, kann man ja sagen. Wir wissen, dass es Kontaktbeschränkungen gab, dass man zunehmend in die digitale Welt irgendwie gehen musste, um sich zu vernetzen. Und dadurch haben sich Lern- und Arbeitswelten durch die Pandemie zunehmend digitalisiert. Und das zählt auch für die schwangeren Beratungsstellen und die sexuelle Bildung, die dort angegliedert ist, dass für diese Handlungsfelder die Angebote online zugänglich gemacht werden mussten und auch den Zielgruppen angepasst werden mussten. Es gab Ausführungsbestimmungen für die Schwangerschaftskonfliktberatung, die ziemlich schnell angepasst wurde, nämlich im März 2020 schon. Aber die Bundesländer haben die sehr unterschiedlich angepasst. Das heißt, wir wussten nicht, wie die Beratung stattfand. Und in manchen Ausführungsbestimmungen war dann eben die Möglichkeit von Video- und Telefonberatung in den Schwangerschaftskonfliktberatungen ein Novum und zum ersten Mal möglich und in anderen eben nicht. Und dadurch wurde für uns so spannend, wie machen die Beratungsstellen das und können diese Beratungen weiterhin durchgeführt werden. Und gleichzeitig, wenn wir nochmal auf die sexuelle Bildung gucken, wussten wir da auch bei den Beratungen, aber auch bei der sexuellen Bildung, dass die Fachorganisationen wenig digital präsent waren vor der Pandemie. Und wir uns dann gefragt haben, wie ist der Zugang dann zu den Angeboten? Und das Ziel ist für uns, dass wir die Perspektive von den Fachkräften, die in den Beratungsstellen arbeiten, einfangen oder erfassen wollen. Und zwar ihre Perspektiven auf einerseits die veränderte Beratungspraxis, aber auch auf die Veränderungen in den Angeboten der sexuellen Bildung. Und haben im Laufe des Projektes uns für einen Fokus entschieden, nämlich wirklich auf die Digitalisierung zu gucken und auf die digitalen Formate, um auch zu schauen, wie zukunftsfähig ist das und wo geht es dahin. Und uns interessiert dabei vor allem, welche digitalen Vermittlungswege genutzt wurden und wie genau das stattgefunden hat und wie das eben zukünftig entwickelt wird und was für ein Potenzial die BeraterInnen dazu sehen, darin sehen, genau.
Das ist total spannend, wenn du jetzt sagst, genau vor der Pandemie, es gab gar keine digitalen Formate. Wir stecken seit eigentlich gefühlt Jahren und gefühlt seit einer Ewigkeit in diesen ganzen Online-Meetings und in diesen ganzen Online-Formaten. Das ist wie so ein Flashback, das nochmal zu hören, dass es das vorher gar nicht gab. Total spannend. Und du sagst, ihr fokussiert einerseits auf die Schwangerschaftsberatungsstellen, aber auch auf die sexuelle Bildung. Das klingt für mich so ein bisschen nach zwei verschiedenen Befragungsgruppen oder Forschungsfeldern. Kannst du dazu noch was sagen? Wie passt das zusammen? Oder habt ihr da tatsächlich auch zwei verschiedene Ansätze, zwei verschiedene Forschungsmethoden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die sexuelle Bildung ist ja per Gesetz angegliedert an die Beratungsstellen, die Schwangerenberatung machen. Und dadurch konnten wir verschiedene Arbeitsfelder mit derselben Zielgruppe befragen oder erfassen. Also wir haben quasi als Sample nur Menschen, die in Schwangerschaftsberatungsstellen arbeiten und dort auch sexuelle Bildung machen und können quasi mit der Expertise von einer Person Beratung und sexuelle Bildung in vielen Fällen abfangen sozusagen. Und gleichzeitig haben wir nochmal unser Projekt erweitert und wollen einerseits Klientinnen nochmal erreichen und befragen. Das ist jetzt die genau neue Herausforderung für uns, aber natürlich ein sehr spannendes und wichtiges Feld. Und wir wollen rausfinden, wie die Klientinnen in der Schwangerschaftskonfliktberatung, wenn sie über Video oder Telefon beraten wurden, wie da ihre Erfahrungen waren. Genau, das heißt, die Perspektive ist uns noch sehr wichtig. Damit wird aber die sexuelle Bildung wieder ein bisschen außen vor gelassen oder nicht beachtet. Da geht es nur um die Schwangerschaftskonfliktberatung. Und dann wollen wir noch mithilfe von Studierenden des Masters der angewandten Sexualwissenschaft eine kleine Befragung machen von freiberuflichen SexualpädagogInnen, weil wir davon ausgehen, dass da die Erfahrungen im Digitalisierungsprozess nochmal andere sind oder sein könnten. Das kommt nochmal dazu. Und am Ende wird es ein großes Bild geben oder wir werden viele Daten haben, die uns einen guten Realitätscheck, glaube ich, geben. Wie hat das stattgefunden? Wie geht das weiter? Und was für Chancen und aber auch Herausforderungen haben die Personen erlebt, die Fachkräfte und auch die Klientinnen?
Ja, das ist ja total vielfältig auch. Also ihr habt ja wirklich auch viele Zielgruppen die oder ja Befragungsgruppen, wo ihr die Daten erhebt. Du hast auch gesagt, ihr habt noch ganz viel vor. Gibt es aber jetzt aktuell auch schon erste Ergebnisse oder besonders überraschende Tendenzen? Kannst du da schon was dazu sagen?
Ja, ich kann zu den quantitativen Daten schon was sagen. Die haben wir bereits ausgewertet. Genau, das habe ich vorhin nicht gesagt. Wir hatten verschiedene Forschungsmethoden, die wir genutzt haben. Vielleicht erzähle ich noch kurz, wie wir zu unseren Daten gekommen sind. Wir haben im Pilotprojekt angefangen mit einer quantitativen Online-Befragung und die ging raus an Fachkräfte in 4 Bundesländern, weil wir mussten uns ein bisschen beschränken, weil wir nur ein halbes Jahr Laufzeit hatten. Und da war der Rücklauf schon sehr groß, was sehr schön war. Und dann konnten wir noch 8 qualitative Interviews durchführen mit Beraterinnen. Da hatten wir nur den Fokus auf Beratung, haben da aber schon Erzählungen und Narrative bekommen von, genau, die sexuelle Bildung kam komplett zum Erliegen oder das war irgendwie schwierig. Und dann konnten wir eine Projektverlängerung und Erweiterung durch die BZGA bekommen. Da haben wir dann angefangen, die sexuelle Bildung mit in den Blick zu nehmen, haben nochmal einen quantitativen Fragebogen rausgeschickt, diesmal an BeraterInnen bundesweit, also 16 Bundesländer, und auch an SexualpädagogInnen. Und haben dann nochmal qualitative Interviews mit 21 BeraterInnen geführt und 20 SexualpädagogInnen. Und diese Auswertung der qualitativen Daten, die findet gerade statt. Da sind wir gerade mittendrin. Dazu kann ich noch nicht so viel sagen. Aber die quantitativen Daten, da werde ich gleich ein bisschen was zu erzählen. Und da würde ich, weil wir die zwei Foki haben auf Beratung und sexuelle Bildung, das nochmal unterteilen. Also erstmal zur Beratung. Da können wir auf jeden Fall sagen, dass die Beratungsangebote sichergestellt worden sind, dass die BeraterInnen da ein hohes Interesse dran hatten, dass jede Klientin ihre Beratung, die sie braucht, bekommt. Das ist also nicht zum Erliegen gekommen. Wir haben dann überlegt oder gefragt, welche Formate wurden denn da genutzt in der Beratung. Und tatsächlich haben die BeraterInnen meistens immer noch in Präsenz am liebsten beraten und das auch am meisten getan. Danach kam die Telefonberatung und danach erst Video. Und das war für uns spannend, weil wir dachten, oder wir sind erstmal davon ausgegangen als so Forschungsthese, dass die Videoberatung ja sehr nah an dem Präsenzerleben vielleicht ist. Genau, das hat uns erstmal ein bisschen irritiert, aber es ist auch gut erklärbar, weil die Ausstattung, die technische der Beratungsstellen war vor der Pandemie sehr schlecht. Ist während der Pandemie besser geworden, zumindest berichten das Personen in den Interviews, aber das können wir nicht gut messen. Und wir gehen immer noch davon aus, dass sie nicht sehr gut ist. Und tatsächlich haben wir auch Narrative von ländlichen Regionen, deren Internetverbindung einfach nicht stabil war. Also da fehlt es nicht nur an dem, da hängt es nicht an den Trägern, sondern dann hängt es auch an politischen Entscheidungen. Und was wir auch wissen, ist, dass es fehlende Schulungen gibt für digitale Formate, für die BeraterInnen. Es gibt auch Erkenntnisse, dass das Alter tatsächlich eine Rolle spielt, ob man bereit ist, digital oder telefonisch zu beraten oder nicht. Und was wir aber auch feststellen konnten, ist, dass je öfter die BeraterInnen Videoberatung durchgeführt haben, desto zufriedener waren sie damit. Also dann hatten sie mehr Übungen, konnten mehr Sachen ausprobieren. Das ist eine spannende Erkenntnis. Das genau leitet auch über in so Ideen, wie es weitergehen kann, nämlich dass das fehlt, dass Schulungen fehlen und ausprobieren. Und natürlich ist herauszustellen, dass besonders gut geeignet diese Formate im digitalen oder telefonischen Raum waren natürlich für Klientinnen, die weite Anfahrtswege haben, die Kinderbetreuung organisieren hätten müssen oder körperliche Einschränkungen haben. Da ist das natürlich eine große Chance, wenn es mehrere Formate gibt. Und wir können auch noch feststellen, dass die BeraterInnen schon so eine diese Auswahl von verschiedenen Formaten als wirklich klientinnenorientiert sehen und als tragfähig und vorstellbar. Also, dass sie das schon gut finden, wenn die Klientin unter verschiedenen Formaten was auswählen kann. Und zur sexuellen Bildung würde ich jetzt noch die Erkenntnisse, die wir haben, aus den Quantidaten schon mal vorstellen. Das habe ich vorhin schon angedeutet, sexuelle Bildung kam tatsächlich erstmal fast vollständig zum Erliegen, als die Pandemie ausbrach, weil sexuelle Bildung häufig so organisiert ist, dass die Personen, die Fachkräfte an Schulen fahren oder in Einrichtungen fahren und da eben genau die Schulen geschlossen waren und die Einrichtung auch nicht zugänglich und auch die Fachkräfte Angst vor Ansteckung hatten. Also das war natürlich auch die erste Zeit mit vielen Unsicherheiten. Das heißt, genau, das kam zum Erliegen. Und die Projekte der sexuellen Bildung sind eher darauf angelegt, physisch stattzufinden, also im analogen Raum. Und wir haben jetzt nochmal geschaut, wie hat sich das mit digitalen Projekten so ergeben. Und da wissen wir, dass je größer eine Beratungsstelle ist, desto zuverlässiger wurden überhaupt digitale Angebote während der Pandemie realisiert. Was auch damit zusammenhängen kann, dass die Infrastruktur besser ist. Also größere Beratungsstellen sind meistens in größeren Städten oder in genauso regionalen Verbünden. Und in den Interviews habe ich schon so ein bisschen rausgelesen, dass die Teams dann im Team eben mehrere Personen in der sexuellen Bildung waren und sich austauschen konnten und auch digitale Formate ausprobieren konnten untereinander, bevor sie mit der Zielgruppe arbeiteten. Die Zielgruppen, das ist auch wirklich spannend, die hat sich tatsächlich verschoben mit den digitalen Formaten, weil Kinder und Jugendliche, was eigentlich so die Hauptzielgruppe von sexueller Bildung sind, die wurden mit Online-Formaten kaum erreicht während der Pandemie. Das war mit vielen Hürden verbunden. Dafür wurden aber MultiplikatorInnen erreicht, also Fachkräfte, die an Schulen arbeiten, die sehr unterschiedlich in verschiedenen sozialen Bereichen arbeiten und ein Interesse haben an sexuellen Themen und an sexueller Bildung. Die konnten mehr erreicht werden, was schön ist, weil dann sexuelle Bildung nochmal anders und vielleicht auch nachhaltiger implementiert werden kann in so Einrichtungsstrukturen. Was wir aber auch wissen, ist, dass Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte und Menschen mit Behinderungen wirklich sehr selten als Zielgruppe von digitalen Angeboten vorkamen. Und auch bei der sexuellen Bildung können wir feststellen, dass es so eine Altersdifferenz gibt. Also jüngere Befragte sind im Vergleich zu ihren älteren KollegInnen aufgeschlossener gegenüber Digitalisierungsmaßnahmen und haben auch ein Interesse daran, das mitzugestalten in Zukunft, dass es digitale sexuelle Bildung gibt.
Wow, total spannend. Das ist ja wirklich eine super riesengroße Informationsmenge, die du uns jetzt gegeben hast. Zeigt aber auch, dass doch auch die Pandemie im Sinne der Digitalisierung ja doch auch Potenzial hatte und einiges auch verbessern konnte. Mhm. Wobei du ja schon auch andeutest, dass auch die Online- oder die digitalen Formate auch nicht so ganz inklusiv sind. Da ist auf jeden Fall, denke ich mal, noch Potenzial nach oben. Wenn ich jetzt die ganzen Infos gehört habe, das aber gerne nochmal nachlesen würde. Habt ihr schon Veröffentlichungen oder Publikationen, Websites, wo man sich da nochmal so ein bisschen detaillierter und intensiver damit beschäftigen kann?
Ja, es ist ja wirklich eine Fülle. Wenn man das auch so vorträgt, merkt man das auch nochmal, was wir alles schon wissen. Und dieses Projekt ist wirklich sehr groß und so sehr ertragreich geworden. Das ist irgendwie auch schön, das mal so zu erzählen. Wir haben auf der Website forschung.sexualaufklärung.de. Das ist eine Website der BZGA. Da ist unser Forschungsprojekt nochmal vorgestellt. Und da sind auch erste ausgewählte Ergebnisse mit auch Diagrammen dargestellt und nochmal einem Text. Genau, das ist sehr anschaulich und da kann gerne reingelesen werden. Und in Zukunft wird es noch einen Beitrag im BZGA-Forum geben. Das ist dann ein Artikel von uns. Der ist noch nicht veröffentlicht. Und wir haben noch Ergebnisse aus der Pilotstudie. Das ist jetzt allerdings eben schon Ende 2020 gewesen, aber trotzdem sind das die ersten Ergebnisse. Das war im Theorie- und Praxismagazin der AWO, kann man das einsehen. Und im Pro Familia Magazin haben wir auch etwas veröffentlicht. Das ist allerdings nicht Open Source, also genau.
Okay, dann werden wir auf jeden Fall die Sachen, die man einsehen kann, die öffentlich sind, auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken, sodass sich da auch jede nochmal informieren kann im Detail. Du hast schon so ein bisschen anklingen lassen, wie es weitergeht oder was ihr euch noch so vorgenommen habt für die weitere Projektlaufzeit. Ja, magst du das nochmal zusammenfassen, was ihr noch vorhabt und was es vielleicht auch schon für Learnings für die Praxis gibt oder für konkrete Umsetzungsideen?
Genau, also erstmal steht jetzt noch die Klientinnenbefragung an. Da freuen wir uns noch über Zulauf. Da gibt es auch übrigens ein kleines Dankeschön unsererseits mit einem Wertegutschein von 20 € für Personen, die Interesse haben, für ein kurzes Interview. Dann die Befragung der freien SexualpädagogInnen steht noch aus. Da sind wir in der Planung. Das muss alles ausgewertet werden. Ja, und wie gesagt, wir sind gerade in der qualitativen Auswertung der 41 Interviews, die wir schon haben. Und daraus werden wir in Kombination mit den quantitativen Daten dann Artikel schreiben und genau die veröffentlichen. Wir wollen zu Projektende, also Mitte nächsten Jahres, eine Fachtagung veranstalten, um auch, und das ist uns sehr wichtig, wir haben so viel von dem Feld bekommen, nämlich sehr viele beantwortete Fragebögen, sehr viele Personen, die mit uns Interviews führen wollten. Und wir wollen natürlich auch was zurückgeben an dieses Feld, was relativ wenig beforscht ist. Und die haben einfach einen hohen Redebedarf. Und das finde ich ganz toll. Und gleichzeitig ist es dann uns eben umso wichtiger, das wieder ins Feld zu geben. Genau. Ja.
Das verstehe ich, genau. Also ihr habt total viel bekommen. Ihr wollt was zurückgeben. Finde ich cool, kann ich nur verstehen, unterstützen. Ihr habt auch noch total viel vor. Es ist tatsächlich ja nicht mehr so viel Projektlaufzeit vor euch. Ne? Wenn man sich das mal so verdeutlicht, sieht man doch das Ende vielleicht schon. Magst du mir noch eine persönliche Frage beantworten, was dich persönlich an diesem Thema so besonders fasziniert oder warum du dieses Thema so wichtig findest, dass du dich da sozusagen deine Forschung, deine Tätigkeit diesem Thema widmest?
Mhm. Ich habe verschiedene Zugänge dazu. Einmal habe ich ja den Master studiert an der Hochschule und meine Masterarbeit letztes Jahr geschrieben und konnte parallel zu Anfang von BESPA schon in BESPA mitarbeiten und konnte dann Daten aus BESPA für meine Masterarbeit nutzen. Das war so mein erster Zugang sozusagen zu dem Projekt. Insgesamt finde ich die Beratungslandschaft und die Arbeit, die BeraterInnen in dem Feld Schwangerschaft und Sexualität machen, eine unheimlich spannende Arbeit und eine ganz tolle Arbeit. Ich glaube, ich habe irgendwie Lust, da noch mehr zu erfahren, weil ich selber noch nie in der Beratungspraxis gearbeitet habe. Und ein anderer Zugang zu der sexuellen Bildung ist, dass ich selber freiberuflich sexuelle Bildung mache und dadurch eben auch gut vernetzt bin. Ja, dass ich einfach wichtig finde, diese Felder mehr in den Blick zu nehmen und auch so eine Wertschätzung nochmal ja, irgendwie herzustellen, auch weil ich das Gefühl habe, dass das politisch Themen, die mit Sexualität zu tun haben, häufig ja, etwas untergehen oder ja, nicht die Wertschätzung bekommen, die sie verdienen. Und ich glaube, jedes Forschungsprojekt trägt da irgendwie zu bei. Und das mag ich sehr.
Das verstehe ich. Ich danke dir. Ja, damit sind wir heute auch schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Johanna, ich danke dir ganz herzlich für diese intensiven Einblicke, diese vielen Informationen, diese spannenden Informationen. Wie du sagst, das Feld ist so wenig erforscht, man erfährt eigentlich so wenig davon, hat auch, ja, denke ich mal, im Alltag doch ziemlich wenig Kontakt direkt zu den Themenfeldern, die ihr beforscht. Also vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Meldet euch gern, wenn ihr Interesse habt, an der Befragung teilzunehmen. Wir verlinken euch alle Infos und Kontaktmöglichkeiten nochmal. Und wenn ihr darüber hinaus noch Fragen oder Anregungen habt oder selbst gerade an einem spannenden Projekt arbeitet, das ihr gern mal im Rahmen meines Podcasts vorstellen möchtet, dann schreibt mir gern an podcast@hs-merseburg.de. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns und empfehlt uns weiter. Und dann freuen wir uns auf die nächste Ausgabe von Cube Talks.